Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Manuel Heckel
und mit mir, mit Hilde Regeniter. Manuel, wir sind Weltmeister.
Es war toll, oder? Es waren wirklich schöne, aber auch anstrengende Wochen. Nicht nur dieses nervenaufreibende Finale am vergangenen Sonntag, sondern auch die Wochen davor mit den vielen späten Spielen. Echt faszinierend, aber wirklich nicht ohne.
Ja, das stimmt, das ist wirklich nicht ohne. Und so ein ganz klein bisschen froh sind vielleicht viele von uns, dass jetzt endlich wieder so ein bisschen Ruhe einzieht nach dem ganzen WM-Trubel.
Für den normalen Fan mag das schon stimmen, aber so richtig ruhig wird es um das Thema eigentlich nie. Und darum reden wir auch heute schon wieder über Fußball. Und in 4 Jahren findet nämlich schon die nächste Weltmeisterschaft in Russland statt. Und noch einmal 4 Jahre später könnte dann zum ersten Mal eine WM in einem arabischen Land ausgetragen werden. Und zwar in Katar.
Du sagst könnte?
Ja, genau. Denn es sind zwar noch 8 Jahre hin bis 2022, aber es wird schon heute viel gestritten um ein mögliches Turnier da.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Warum?
Da gibt es eine ganze Menge Gründe. Zum einen wird es da im Sommer fast 50 Grad heiß. Und das ist eine echte Zumutung für Spieler und Fans. Dann gibt es massive Kritik an den Bedingungen, unter denen da viele Gastarbeiter schuften müssen. Und es gibt Vorwürfe, dass Katar bestochen hat, um die WM zu kriegen. Es könnte also tatsächlich sein, dass die FIFA bald entscheidet, die Weltmeisterschaft doch noch woanders auszutragen.
Viel los also am arabischen Golf. Nach dem Spiel ist auch schon fast vor dem übernächsten Spiel Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum, so heißt unsere Sternzeit heute, eine Sternzeit-Klartext. Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum, unser Thema heute im Sternzeit-Talk, und unser Studiogast, das ist Manuel Heckel. Alter?
27 Jahre.
Studiert habe ich?
Politik- und Volkswirtschaftslehre.
Heute arbeite ich als
Wirtschaftsjournalist.
Mein liebster Fußballverein.
Traurig aber war der VfL Bochum.
Mein liebster deutscher WM-Star.
Ich glaube, ich muss es nach den Jubelbildern sagen, Lukas Podolski.
Wäre ich ein Profifußballer, wäre ich
wahrscheinlich relativ schnell aus der Puste.
Nach Katar reisen wollte ich,
um mir anzugucken, wie es wirklich um die Vorbereitung zu Fußball-WM aussieht.
Zurückgekommen bin ich
mit einer ganzen Menge eindrücklichen Erlebnisse.
Manuel Heckel, unser Reporter in Katar und heute Studiogast in der Sternzeit. Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum, das ist unser Thema heute. Und zum Einstieg haben wir gleich einen Beitrag über einen Pfarrer aus Marburg, der schon jetzt zum Boykott der WM in Katar aufruft. Wir haben es schon gesagt, nach der WM ist vor der WM, und nach der WM in Brasilien ist vor den kommenden WMs in Russland und Katar. In Brasilien, da gab es ja im Vorfeld viel Ärger um das Fußball-Mega-Event. Warum nochmal?
Weil die meisten Brasilianer dagegen waren, dass so viele Millionen und Milliarden in schicke WM-Arenen und Zufahrtsstraßen gepumpt wurden, aber andererseits kein Geld für Schulen und Krankenhäuser da ist.
Genau deshalb sind viele, viele Brasilianer auf die Straße gegangen. Für die Russen und die Leute in Katar dürfte das nicht so leicht sein.
Nein, bei beiden Ländern wird das Thema Menschenrechte eine Riesenrolle spielen. Und schon heute gibt es viele, die meinen, unter solchen Umständen lieber nicht.
Und genau so einer ist auch der katholische Pfarrer Franz Langstein. Er sagt, Fußballer dürfen nicht in Arenen spielen, die auf Blut gebaut sind. Und deshalb protestiert er lautstark beim Deutschen Fußballbund, beim DFB.
Wenn nämlich der DFB aussteigen würde, dann wird wohl die WM in Katar ganz abgesagt. Weil der Deutsche Fußballbund als ein sehr mächtiger Verband der FIFA gewissen Einfluss hat, eine gewisse Bedeutung und damit auch eine gewisse Verantwortung.
Für Pfarrer Franz Langstein geht die Fußball-WM in Katar buchstäblich über Leichen. Tote beim Bau und ausgebeutete Leiharbeiter, darum sammelt er für einen WM-Boykott jetzt Unterschriften. Und die sollen dann an den DFB gehen.
Also für die Kirchengemeinde bei uns wäre 500 bis 1000 so ungefähr. So, da würde ich meinen ersten Brief hinschicken. Aber das macht ja nichts, wenn nachher noch mehr Unterschriften kommen. Wenn der Deutsche Fußballbund so alle 3-4 Wochen mal so einen Brief bekommt mit etwa 500 Unterschriften, das wäre ja auch schön. Es kommt jetzt darauf an, dass möglichst viele Menschen mitmachen und entsprechend Druck ausüben.
Dem Boykottaufruf aus Marburg haben sich schon Kirchengemeinden aus Kassel, Stuttgart und Berlin angeschlossen. Damit setzen sie alle ein Zeichen für Menschenrechte. Und was sagen die Leute in Kassel zu der Aktion?
Also das würde ich sofort unterschreiben, so eine Initiative von den Kirchen, weil ich Arbeitsschützer bin, mir sehr gut vorstellen kann, wie unhaltbar die Arbeitsbedingungen dort wohl sein mögen.
Das ist an sich eine gute Idee, aber sie werden wahrscheinlich sowieso hinfahren.
Ob sich das lohnt, das weiß ich nicht. Das ist die große Frage. Ja.
Eindeutig ist es auf jeden Fall nicht richtig, wenn Leute halt ausgebeutet werden.
Initiative ist immer gut.
Franz Langstein will einfach etwas unternehmen. Der Pfarrer ist absoluter Fußballfan, hat selbst als Jugendlicher im Verein gespielt. Und schon deshalb verbieten sich für ihn Torjubel oder Riesenparty beim Public Viewing, wenn die WM in Katar bleibt.
Man kann sich das mal auch vorstellen. So, die Weltmeisterschaft ist ja auch ein fröhliches Fest. Ich mache es immer auch sehr viel Spaß. Aber wie kann man denn eine festliche Stimmung begehen, wenn man doch weiß, hier sind viele, viele Menschen geopfert worden. Da vergeht es einem einfach.
Aber ganz müsste das Fußballfest in seinen Augen nicht ausfallen.
22 ist 8 Jahre hin. Es gibt viele Länder, unter anderem auch Deutschland. Wir haben die WM-Stadien, die sind bereit. Man könnte jederzeit kurzfristig auch nach Deutschland die WM wieder vergeben.
Sagt Pfarrer Franz Langstein, weil er nämlich findet, dass die Situation der Arbeiter in Katar unzumutbar ist. Wie die Lage aktuell in Katar aussieht, das ist unser Thema heute, denn du, Manuel, du warst in dem arabischen Land und du hast recherchiert. Was du dabei herausgefunden hast, was gesehen und was gehört, das erzählst du uns heute in der Sternzeit. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Was bitte, Manuel, ist das?
In den letzten Wochen bei den Spielen der Weltmeisterschaft haben wir immer und immer wieder Nationalhymnen gehört. Die deutsche, die brasilianische, die niederländische und die argentinische wahrscheinlich am häufigsten. Und das, was jetzt gerade im Hintergrund zu hören ist, das ist die Nationalhymne des einzigen Teilnehmers, der schon jetzt für die übernächste Fußball-WM, und zwar 2022, qualifiziert ist.
Aha, von welchem Land sprichst du?
Ich spreche vom Emirat Katar, das diese Weltmeisterschaft nämlich ausrichten könnte, wenn es sie denn behalten darf. Katar liegt am Persischen Golf oder am Arabischen Golf und ist eine Halbinsel, die an Saudi-Arabien grenzt. Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch nicht so weit weg. Dubai zum Beispiel ist ungefähr eine Flugstunde entfernt. Katar ist ein sehr kleines Land, ist nur halb so groß wie Hessen zum Vergleich und es leben etwa 2 Millionen Menschen da.
Dafür, dass es so klein ist, macht es allerdings verhältnismäßig viele Schlagzeilen, oder?
Ja, das stimmt und das hat verschiedene Gründe. Einer ist ganz sicher, dass das Land eben vor etwa 4 Jahren ziemlich überraschend die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zugesprochen hat. Das ist mit den Olympischen Sommerspielen vielleicht die größte Veranstaltung, die ein Land überhaupt bekommen kann zum Ausrichten. Und möglich ist das eben vor allem auch, weil Katar eben das reichste Land der Erde ist, wenn man sich das Bruttosozialprodukt pro Kopf anguckt. Da liegt Katar, kurz vor Luxemburg, bei etwa 100.000 US-Dollar pro Jahr. In Deutschland zum Vergleich liegt bei etwa 40.000 Dollar.
Puh, das klingt beeindruckend. Wie kommt das denn?
Im Land gibt es riesige Ölquellen und vor der Küste liegt das größte Erdgasfeld der Welt. Der Verkauf dieser Rohstoffe sorgt dafür, dass kein katarischer Staatsbürger Steuern bezahlen muss und alle, die wollen, sehr gut bezahlte Jobs beim Staat kriegen.
Schön für die 2 Millionen Katari. Du hast mir nämlich gesagt, die Einwohner von Katar, die nennt man Katari.
Genau, die kann man so nennen. 2 Millionen leben in dem Land, 2 Millionen Staatsbürger sind es aber nicht, denn nur etwas mehr als 10% der Bevölkerung sind Staatsbürger. Der Rest, das sind sogenannte Expats, also das sind oft gut bezahlte Angestellte und Führungskräfte aus Europa, Asien und den USA. Und der weitaus größte Teil, nämlich mehr als 1 Million Menschen, sind Gastarbeiter. Und die kommen oft aus den ärmsten Teilen der Welt, zum Beispiel aus Indien, Nepal oder Bangladesch. Und sie schuften dafür sehr, sehr wenig Geld. Und genau das ist auch eines dieser Probleme, die Katar zu Zeiten der Öffentlichkeit hat.
Ja, man liest da immer so Sachen von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, Sklavenarbeit sogar. Ist da denn wirklich was dran?
Also wenn man erstmal Studien liest, dann wirkt es auf jeden Fall erschreckend. Viele kommen eben dahin, weil sie dringend Geld für ihre Familie verdienen müssen. Dann aber müssen sie sich erst einmal verschulden, um überhaupt die Reise nach Katar bezahlen zu können. Und vor Ort verdienen sie dann oft viel weniger, als ihnen versprochen wurde. Im Schnitt sind es etwa 1000 katarische Rial, das entspricht etwas mehr als 200 Euro, wohlgemerkt im reichsten Land der Erde.
Und das im reichsten Land der Erde, das du selbst besucht hast. Du warst nämlich im vergangenen Winter für 6 Wochen vor Ort und hast dort zu dem Thema recherchiert. Mal ganz stark zusammengefasst, was war dein Eindruck?
Ganz vereinfacht gesagt, ja, da läuft einiges schief im Moment. Der Internationale Gewerkschaftsbund zum Beispiel ist sehr engagiert und er macht mit sehr drastischen Vergleichen auf die Situation der Gastarbeiter aufmerksam. Der Verband sagt, bevor der erste Ball bei der WM in Katar rollt 2022, sind 4000 Gastarbeiter gestorben. Entweder weil sie in der Hitze zusammenbrechen oder weil die Baustellen schlecht gesichert sind. Ich habe vor Ort in Doha, das ist die Hauptstadt von Katar, mit einem dänischen Delegierten gesprochen und der fasst seine Eindrücke so zusammen.
It's clear to me that people are being mistreated here.
Für mich ist klar, dass Leute hier misshandelt werden. Und es ist nicht nur so, dass sie unsichere Arbeitsbedingungen haben, dass sie um Teile ihres Gehalts betrogen werden. Nicht nur, dass sie wirklich furchtbare Unterkünfte haben, aber vor allem sind sie nicht frei. Sie können nicht gehen. Sie stehen unter diesem System, in dem sie jemandem gehören. Selbst wenn es keine Verwendung mehr für sie gibt, können sie nicht gehen.
Das klingt wirklich furchtbar. Gastarbeiter, die nicht frei sind. Mehr zu den Hintergründen, die gibt's gleich als nächstes, gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wirren um die Wüsten-WM, Katar und die Probleme mit dem Fußballtraum. So heißt unsere Sendung heute. Manuel Heckel, der hat im vergangenen Jahr 6 Wochen in dem Emirat am Persischen Golf recherchiert. Vor allem zum Umgang mit den Gastarbeitern im Land, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Gerade, Manuel, haben wir schon ein bisschen was über die Situation dieser Menschen gehört. Die seien nicht frei, hat ein Gewerkschafter gesagt. Was genau meint er damit?
Das Hauptproblem ist das katarische Arbeitsrecht. Das ist das sogenannte Kafala-System oder man kennt es auch unter dem Namen Sponsorship-System. Das heißt eben, dass ein Visum eben für einen Arbeiter zum einen immer an einen Arbeitgeber geknüpft ist, dass der aber eben auch entscheiden kann, wann er einen aus dem Land schmeißt. Oder schlimmer noch, dass er damit drohen kann, einen eben nicht aus dem Land zu lassen, indem er etwa angibt, dass der Arbeiter noch Schulden bei ihm hat. Damit sind die Arbeiter, die ja ohnehin oft dringend auf das Geld angewiesen sind, sehr verwundbar und einige Arbeitgeber nutzen das aus. Und das haben eben viele Hilfsorganisationen im vergangenen Jahr gesagt. In so einem Land, wo einige Menschen fast wie Sklaven gehalten werden, darf keine Fußball-WM stattfinden. Das hat für erhebliche Unruhe gesorgt.
Das kann ja eigentlich den Verantwortlichen in Katar auch nicht gefallen. Wollen die nichts daran ändern?
Das wäre sicherlich unfair zu behaupten. Seitdem ich da war, seit Dezember bin ich wieder da, hat sich schon einiges geändert. Es wurden kleinere Veränderungen angekündigt, aber es tut sich eben nur sehr, sehr langsam was. Und viele Experten vor Ort haben mir gesagt, in Katar hat sich einfach über die letzten Jahre insgesamt so viel verändert, dass viele Menschen einfach gar nicht hinterhergekommen sind und der Staat eben schon gar nicht. Silvia Pessoa forscht an der Carnegie Mellon University in Doha zu diesem Thema. Sie sieht es so.
Ja, auf jeden Fall. Das Personal ist ein Problem. Es sollte mehr Inspektoren von der Arbeitsbehörde geben, die die Arbeiterlager kontrollieren. Die also aufpassen, dass nicht mehr als 6 Arbeiter in einem Raum sind. Dass sie Wasser, Strom und Klimaanlage in ihren Räumen haben. Sie brauchen mehr Inspektoren, um mit all dem fertig zu werden. Also ja, so betrachtet ist es vor allem ein Problem des mangelnden Personals.
Ich frage mich jetzt, wie ist das denn, wenn man da lebt? Du hast ja gesagt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung dort Gastarbeiter sind. Da müssten ja die anderen, die Katari, jeden Tag damit konfrontiert sein, unter was für schlechten Bedingungen diese Gastarbeiter leben, oder?
Man muss ein bisschen darauf achten, um sozusagen einen Blick dafür zu kriegen. Katar gibt sich schon Mühe, dass man wenig mitkriegt von den Arbeitern. Frühmorgens werden sie oft in Bussen in die Stadt gefahren, verschwinden dann hinter blickdichten Bauzäunen in den Baustellen und fahren abends wieder zurück. Und die Lager, in denen sie wohnen, die liegen oft außerhalb der Stadt. In Doha zum Beispiel gibt es die Industrial Area, da sollen angeblich bis zu 75.000 Gastarbeiter untergebracht sein.
Und kann man sich das anschauen, wie die da leben?
Das ist nicht so ganz einfach, weil es natürlich wirklich eine fremde Welt ist. Ich bin ein paar Mal durch diese Industrial Area gefahren, aber da wird man als Weißer schon ziemlich argwöhnisch beobachtet. Ich hatte dann das Glück, dass mich 2 Mitglieder einer Hilfsorganisation mit in ein Lager genommen haben. Das ist das Gemurmel, was wir da im Hintergrund hören.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das?
Das war für mich schon eine relativ erschreckende Situation, erschreckender Eindruck, gerade wenn man sozusagen aus dem Alltag in Doha den Luxus sieht. In einem Lager standen 4 einfache Stockbetten vor einer kahlen Betonwand. Es gab einen kleinen Schrank für jeden und eine Ecke, in der ein kleines Regal stand. Der Boden war aus Stein, auf dem die Arbeiter einfach ein paar Pappen ausgebreitet hatten. Und überall waren Verlängerungskabel durch den Raum gelegt und zum Teil echt abenteuerlich mit Klebeband befestigt.
Wofür denn das?
Vor allem, damit jeder der 8 Bewohner des Zimmers sein Handy am Bett aufladen kann. Denn das ist für viele das wichtigste Besitzstück da, weil es eben den Kontakt zur Familie sichert, solange man ein bisschen Geld für das Guthaben hat.
Das hört sich jetzt wirklich an, als würden die da in sehr, sehr einfachen Verhältnissen leben.
Das habe ich mir nach diesem ersten Besuch auch gedacht, aber meine Begleiter meinten dann zu mir, die haben es hier noch relativ gut.
War es echt?
Ja, denn einen Tag später waren wir in einem Lager und da mussten 15 Leute in so einem Raum schlafen, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Und das, weil ihr Arbeitgeber, dem Betreiber des Camps, einfach nicht genug Miete zahlen wollte. Wasser zum Trinken gab es auch nicht, das mussten sich die Arbeiter aus den Waschbecken der Toilettenräume holen.
Das klingt wirklich nicht gerade schön. Also schlechte Bedingungen für die Gastarbeiter, die vielleicht bald die VIP-Logen für die übernächste Fußball-WM bauen. Warum so viele Menschen nach Katar strömen, um dort zu arbeiten und warum das Land so wenig tut, um vielen von ihnen wenigstens ein bisschen besseres Leben zu ermöglichen, das hören wir gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit Klartext.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Manuel Heckel ist zu Gast in der Sternzeit. Wir sprechen über die für 2022 geplante Fußball-WM in Katar. Und Manuel, du hast gerade von deinen Eindrücken aus einem Arbeitslager in der Hauptstadt Doha berichtet. Was machen die Arbeiter denn, wenn sie nicht arbeiten in ihrer Freizeit? Sieht man die denn irgendwo?
Unter der Woche sieht man sie wirklich kaum. Sie haben auch einfach gar keine Zeit dafür. Vor Sonnenaufgang werden sie abgeholt. In den Sommermonaten gibt es vielleicht noch eine lange Mittagspause und spätabends sind sie dann wieder zurück. Nur freitags haben die meisten einen Tag frei.
Und dann trifft man die in den Einkaufszentren?
Da dürfen die meisten gar nicht rein. Das ist ein kleiner Trick. Freitags ist an vielen Stellen in Doha nämlich ein sogenannter Familientag. Da dürfen dann alleinstehende Männer gar nicht herein. Wenn man weiß war, so wie ich, war das zumindest nicht unbedingt ein Problem.
Für die Leute ist es aber ein Problem. Die kommen aus Bangladesch, aus Nepal und so weiter. Genau. Die sind nicht weiß. Wenn sie da aber nicht reinkommen, was machen die dann den ganzen Tag?
Ja, es gibt einige Parks, in denen sie dann zu Hunderten herumsitzen, sich unterhalten, vielleicht Cricket spielen oder ähnliche Sachen. Und ganz, ganz viele drängen sich eben vor den Filialen von so bankähnlichen Instituten wie etwa Western Union. Und das, um eben Geld in die Heimat zu schicken. Denn die Männer sind ja meistens ins Ausland gegangen, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen. Und jede Woche, wenn sie ihren Lohn kriegen, senden sie dann eben so viel davon nach Indien, Nepal oder Bangladesch, wie sie irgendwie entbehren können. Im Schnitt, das hat ein Wissenschaftler mal ausgerechnet, sind das monatlich ungefähr 150 Euro.
Vorher hast du uns erzählt, es ist das reichste Land der Welt. Da klingt jetzt 150 Euro im Monat wirklich nicht gerade nach einem fetten Lohn, ne?
Das könnte man wirklich meinen. Aber für die Familien zu Hause ist es eben überlebenswichtig. Und für die Länder, aus denen sie kommen, eben auch. In Nepal sorgen diese sogenannten Rücküberweisungen von Gastarbeitern aus der Fremde für 25% der gesamten Wirtschaftsleistung.
Das heißt also, diese Länder sind darauf angewiesen, dass ihre Bürger ins Ausland gehen?
Ganz genau so ist das. Und das, sagen manche Experten, ist auch der Grund, warum sich viele Länder vielleicht auch gar nicht so schnell beschweren, wenn ihre Landsleute aus Indien, aus Bangladesch mal schlecht behandelt werden. Und es erklärt eben auch, warum sich hier im Westen so viele Menschen aufregen über die schlechte Behandlung der Gastarbeiter. Aber trotzdem kommen eben immer wieder mehr Leute ins Land und manche kommen nach einer schlechten Erfahrung sogar ein zweites Mal. Dazu nochmal Silvia Pessoa von der Carnegie Mellon University.
Despite all these problems, they keep coming. So you wonder, why do they keep coming?
Trotz all dieser Probleme, sie kommen weiterhin. Und du fragst dich, warum tun sie das? Nun, sie kommen, weil sie das Geld brauchen. Sie kommen, weil es zu Hause einen riesigen Druck gibt, auszuwandern. Und du bist ein Nationalheld oder zumindest ein Held deiner Familie, wenn du das tust und die Familie daheim unterstützt. Die Arbeiter kommen hierhin und erleben diese schrecklichen Probleme. Aber wenn sie zurück nach Hause gehen, reden sie darüber nicht. Oder sie reden darüber und die anderen glauben ihnen nicht, weil sie glauben, dass sie die anderen nur abhalten wollen.
Also, was ich immer noch nicht so richtig verstehe, Manuel, ist, dass das die Katari anscheinend nicht stört. Weil, du hast gesagt, das ist ein reiches Land, die Katari selbst, die stehen ganz gut da. Die haben doch dann genug Geld und warum akzeptieren die das einfach so?
Das klingt paradox, oder?
Ja, schon.
Eine richtig gute Erklärung habe ich auch nicht. Es gibt ein paar Erklärungsansätze, an denen man sich versuchen kann. Zum einen ist es natürlich so, dass das aktuelle System, also so wie es ist, wirklich finanziell und auch von der Arbeit her sehr komfortabel ist für die Bürger von Katar. Daran will man natürlich erstmal nichts ändern. Und dann ist es natürlich auch so, dass eben die ganze Einwanderung den Bürgern auch ein bisschen Angst macht. Sie sind eben die ganz klare Minderheit in ihrem eigenen Land. Einen der ganz wenigen Katari, den ich überhaupt getroffen habe und mit dem ich sprechen konnte in den 6 Wochen im Land, war vielleicht so Anfang 20. Und er hat gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich habe keine Probleme mit den Ausländern, aber wir wissen einfach nicht so genau, wie wir mit denen umgehen sollen. Das ist eine ganz tiefe Unsicherheit, die da viele spüren. Und die führt vielleicht auch dazu, dass man die Ausländer ganz bewusst ausgrenzen will, so gut es eben geht. Und seien es eben bei den Gastarbeitern abgeschlossene Camps am Stadtrand.
Das ist ja richtig so Ghettos am Stadtrand, ne? Und es gibt wirklich niemanden da in Katar, Menschenrechtler oder sowas, der da was tun will?
Auch da tut sich nur sehr, sehr langsam was. Als ich im vergangenen Winter eben da war, war es fast unmöglich, jemanden zu treffen, der da wohnt und sich für die Arbeiter einsetzt. Es gab hier mal einen Anwalt, dort mal einen Student, aber viele sind eben extra eingeflogen, haben ein paar Tage was getan und sind wieder aus dem Land. Aber wenn ich das richtig beobachte, tut sich ein bisschen was. Diesen Sommer zum Beispiel, habe ich gelesen, haben sich einige Freiwillige in Doha zusammengetan und in den ersten richtig heißen Wochen des Sommers Getränke an die Arbeiter verteilt, die von Unternehmen gestiftet wurden. Solche kleinen Initiativen sind sicherlich ein gutes Zeichen, dass das Thema langsam in der Gesellschaft ankommt.
Wie die Weltmeisterschaft selbst ankommt und was sie noch gefährden könnte, das hören wir gleich im nächsten Teil unserer heutigen Sternzeit Klartext. Gleich zur vollen Stunde gibt's aber erstmal unser Dein Wort drauf. Dieses Mal hat das Manuel Heckel mitgebracht.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Das Leben besteht aus zwei Teilen. Die Vergangenheit ein Traum. Die Zukunft ein Wunsch.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Die Sternzeit, und zwar heute mit
Manuel Heckel
und Hilde Regenita. Manuel, das Wort hast du mitgebracht, das wir gerade in dein Wort drauf gehört haben. Was war das?
Das war ein arabisches Sprichwort, das, wie ich finde, ganz gut zum Thema unserer heutigen Sendung passt. Katar hat sich eben in den letzten Jahrzehnten einen traumhaften Aufstieg miterlebt, von einem Flecken Wüste zum reichsten Land der Erde. Der Wunsch für die Zukunft ist, dass das so weitergeht und eben vielleicht einen Höhepunkt mit der WM 2022 erlebt.
Was allerdings die großen Hindernisse sind auf dem Weg dahin, darüber sprechen wir gleich weiter in unserer Sternzeit. Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum, unser Thema heute in der Sternzeit. Wir haben schon einiges gehört über Katar, besonders über die Situation der vielen Gastarbeiter dort. Eigentlich geht es aber um das sportliche Ereignis, um die Fußball-WM, die da 2022 stattfinden soll. Kriegen wir den Bogen hin, Manuel?
Aber wirklich, ganz einfach und ohne Probleme. Denn im Moment wird eben schon unheimlich viel gebaut in Katar. Es gibt ein ganzes Stadtzentrum, was neu entsteht, in der Mitte von Doha. Überall wachsen Hochhäuser in den Himmel, Straßen werden gesperrt. Das alles sind aber nur vorbereitende Maßnahmen. Wenn es richtig um die WM geht, wird noch einiges mehr passieren.
Was genau?
Zum einen natürlich müssen erstmal die Stadien selbst entstehen, in denen dann die Fußballspiele stattfinden könnten. Aber es werden eben auch noch mehr Hotels gebaut. Es gibt ganze Verkehrsnetze, U-Bahnen, Bahnlinien, die gebaut werden sollen. Insgesamt schätzen einige, sollten mehr als 100 Milliarden Euro investiert werden, bis das Land fertig ist für die WM. Und dafür bräuchte man dann eben noch zusätzlich viel mehr Arbeiter im Land, bis zu 1 Million Menschen.
Und das alles, damit Katar in 8 Jahren die Weltmeisterschaft ausrichten kann.
Ja und auch ein bisschen nein, denn die WM wäre für das Land Katar vor allem ein sehr großer Katalysator für solche Projekte. An sich hat der Emir, also das Staatsoberhaupt, vor, das Land ziemlich umzukrempeln. Man will sich vorbereiten auf die Zeit, wenn irgendwann einmal die Öl- und Gasreserven zur Neige gehen. Und mit so einer Großveranstaltung vor der Tür, da plant es sich natürlich etwas leichter.
Gut, das gibt's ja immer wieder, dass solche Länder solche Sportevents nutzen, um sich sozusagen aufzuhübschen.
Ja, und da kann man natürlich auch erstmal gar nichts sagen, gerade wenn man eben ein Land wie Katar hat, das sich dafür ganz sicher nicht verschulden muss.
Du hast am Anfang gesagt, dass es eine ganze Reihe von Problemen rund um die Fußball-WM gibt. Wo hakt's denn noch?
Fangen wir doch an und gucken einfach mal auf das Thermometer. Köln, heute, naja, zumindest so ein bisschen was wie Sommer. In Rio waren es am Finaltag gut 20 Grad und dann Doha, die Hauptstadt von Katar, Sonne 45 Grad Celsius.
Huh, 45 Grad, das ist wirklich richtig, richtig heiß.
Genau, und schon in Brasilien hat man ja gesehen im Fernsehen, dass Spieler extrem unter der Hitze gelitten haben. Bei einigen Spielen gab es sogar extra Trinkpausen, damit die Spieler nicht kollabieren.
Ja, und da freut man sich natürlich, wie soll das bitte schön möglich sein, bei Temperaturen von über 40 Grad zu spielen?
Das ist eben das, was ganz viele Fußballverbände auch sagen. Es geht einfach nicht, bei diesen Temperaturen Fußball zu spielen.
Und was sagt Katar dazu?
Die wollen erstmal die ganzen Stadien komplett klimatisieren, sodass die Fans und Spieler bei ganz angenehmen 26 Grad im Stadion sein können. Ich fand es sehr hübsch, was ein Architekt gesagt hat, als die Pläne für ein neues Stadion vorgestellt wurden. Er sagte, dass man das auch ohne Probleme noch kühler machen könnte, aber die Spieler sollten noch merken, dass man in einem Wüstenstadt sei.
Das klingt auch nach einer riesigen Energieverschwendung, aber man könnte ja auch auf die Idee kommen, ob man nicht einfach im Winter spielen kann.
Das schlagen auch einige vor. Das Problem ist eben, dass im Winter ganz viele europäische Fußballligen zum Beispiel spielen und dass im Frühjahr 2022 auch noch die Olympischen Winterspiele stattfinden. Das ist auch das, was Sepp Blatter, der FIFA-Präsident, im Dezember auf einer Pressekonferenz in Doha erzählt hat.
Im Januar und Februar finden die Olympischen Winterspiele statt. Aus 2 Gründen geht es daher nicht. Zum einen aus Respekt vor der olympischen Familie und zum zweiten, weil wir mit dem IOC dieselben Medien- und Marketingpartner haben. Wir können die beiden Veranstaltungen nicht gleichzeitig veranstalten. Es ist logisch, diesen Wettbewerb am Ende des Jahres auszutragen, also November oder Dezember. Die genauen Daten weiß ich noch nicht, aber alle Beratungen, die jetzt stattfinden, drehen sich um eine Weltmeisterschaft am Ende des Jahres. Aber wie uns von den Organisatoren hier versichert wurde, wenn das alles nicht klappt, können wir die WM auch im Sommer hier spielen.
Also in der Infrastruktur gibt es ziemliche Probleme, es ist furchtbar heiß und viele, viele Gastarbeiter werden in Katar sehr schlecht behandelt. Trotzdem will das Land die Fußball-WM 2022 unbedingt ausrichten. Wie es eigentlich sportlich um Katar bestellt ist, das hören wir dann noch gleich im letzten Teil unserer Sternzeit-Klartext.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Sag mal, Manuel, wir haben ja ganz am Anfang die Nationalhymne von Katar gehört, aber bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ist die noch nie erklungen, oder?
Oh nein, wirklich nicht. Das Land ist aktuell auf Position 100 der Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes zwischen Simbabwe und Moldawien.
Da ist dann wohl wirklich die einzige Chance, selbst mal bei der WM mitzuspielen, diese Weltmeisterschaft im eigenen Land auszurichten, so wie das Katar jetzt vorhat. Aber sag mal, wie sieht's denn aus mit der Fußballbegeisterung im Land?
Das ist ein bisschen schwierig. Zum einen ist das Interesse schon sehr groß und viele im Land sind schon ziemlich aufgeregt, wenn es um die Weltmeisterschaft geht.
Da fehlt jetzt aber ein Aber, oder?
Ganz genau, denn das Niveau der Spieler vor Ort ist eben sehr, sehr schlecht. Es gibt eine Art Bundesliga, die heißt dort Qatar Stars League. Da spielen häufig auch noch prominente Fußballer am Ende ihrer Karriere und lassen sich auch noch ein oder zwei Jahre richtig gut bezahlen. Aber eine richtige Tradition gibt es eben nicht.
Und die Fans, die gut drauf?
Nun ja, also in der Zeit, wo ich in Katar war, habe ich einmal in einer Tageszeitung gelesen, dass es ein Spiel dieser katarischen Fußballliga gab, bei dem exakt ein Zuschauer anwesend war.
Ein Zuschauer? Das war aber eine Ente, oder?
Ich glaube, das war tatsächlich richtig. Ich bin dann selbst mal zu einem Spiel gegangen, um mir das anzugucken. Das war dann so eine Art Derby zwischen zwei Clubs aus Doha. Und da waren dann insgesamt vielleicht doch so 500 Zuschauer.
Immerhin, immerhin. Wie war die Stimmung?
Hören wir doch mal rein.
Komm, also so schlecht hört sich das ja jetzt nicht an.
Das räume ich ein, das fand ich auch. Das war vielleicht zu vergleichen mit einem deutschen Regionalligaspiel. Und die Fans haben sich schon Mühe gegeben. Viele hatten einen Schal dabei, es wurden auch rot-weiße Fahnen verteilt. Fast alle hatten sich mit Sonnenblumenkernen und Getränken eingedeckt. Natürlich kein Bier. Diese Sachen gab es natürlich vor dem Stadion zu kaufen, wie bei uns auch.
Also alles wie in Deutschland?
Fast. Die Fans der gegnerischen Teams saßen sehr, sehr problemlos und friedlich direkt nebeneinander im Stadion. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich anders. Und in der Halbzeitpause sind alle verschwunden. Ich dachte mir, wie in Deutschland, wahrscheinlich auf die Toilette. Aber stattdessen sind eben ganz viele der Zuschauer in die Moschee gegangen, die es unten im Stadion gibt, und haben das Abendgebet nachgeholt, das sie während der ersten Hälfte verpasst haben.
Also läuft das also in einem muslimischen Land. Und sonst?
Was da ganz spannend zu beobachten war bei der Partie, die ich mir angeschaut habe, ein Block im Stadion, separiert von den anderen Zuschauern, war für Gastarbeiter reserviert. Die wurden mit Bussen herangefahren, durften kostenlos zugucken und in der Halbzeitpause ist noch jemand aufgetreten und hat Lieder auf Nepali gesungen. Das war dann schon ein ziemliches Spektakel.
Und fast so ein Stück Integration, oder?
Sicherlich, eine kleine Idee, um denen auch mal so eine Freizeit zu geben.
Und mit so ein bisschen Übung könnte sich dann ja in den nächsten 8 Jahren vielleicht doch noch eine kleine Fankultur entwickeln, oder?
Das kann man sicherlich nicht ausschließen, aber dafür wäre es eben wichtig, dass die WM da tatsächlich stattfindet. Und da könnte es jetzt in den Wochen nach der WM noch von ganz anderer Stelle Ärger geben.
Und zwar?
Es gibt den Verdacht, dass Katar einige Fußballverbände bestochen hat, damit sie bei der Vergabe für das Emirat stimmen. Eine englische Zeitung hat da vor wenigen Wochen angebliche Belege veröffentlicht. Und jetzt prüft die sogenannte FIFA-Ethikkommission das und will bald einen Bericht vorlegen. Und auch Blatter, der FIFA-Präsident, hat vor einiger Zeit eingeräumt, dass die Vergabe der WM an Katar ein Fehler gewesen sein könnte. Am Ende könnte es also sein, dass Katar die WM doch noch weggenommen wird.
Und dann wäre er eben ganz aus, der Fußballtraum.
Und das, bevor er richtig begonnen hat.
Manuel, mal Hand aufs Herz. Was ist deine persönliche Meinung nach all dem, was du gesehen hast? Sollte Katar die WM austragen dürfen?
Meine Meinung ist, dass Katar die WM austragen dürfen soll. Ich glaube, dass sozusagen, was die Bestechungsvorwürfe anging, dass es bei einigen anderen Ländern nicht anders aussah. Man sollte das ändern für die nächsten Vergaben, aber ist es geschehen und sollte weiter stattfinden. Und was die Situation der Gastarbeiter angeht, kann man sich sicherlich vorstellen, dass der Fokus, der im Moment auf dem Land liegt, 8 Jahre vorher, schon dafür sorgt, dass sich einiges tut. Und ich glaube, dass es der richtige Weg ist und mit dem öffentlichen Druck den richtigen Weg weitergegangen wird.
Also dass praktisch diese WM Hoffnung bringt für diese Menschen, für diese Gastarbeiter.
Das kann ich mir vorstellen, das würde ich mir sehr hoffen.
Das ist deine persönliche Meinung. Und das war unsere Sternzeit-Klartext zum Thema Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum. Danke Manuel schon mal hier, dass du so viel erzählt hast. Gleich im Nachklapp erzählst du noch ein bisschen weiter, aber dann, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, nach Katar zu gehen und dann auch von deinen Recherchebedingungen vor Ort, wie leicht oder schwierig es war, zum Beispiel an gute Gesprächspartner zu kommen. Gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum, das war unser Thema heute in der Sternzeit Klartext. Kein ganz unaufwendiges Thema, ehrlich gesagt, Manuel. Schließlich fährt man nicht mal eben so nach Katar. Wie hast du das hingekriegt, dass du tatsächlich hingekommen bist?
Also ich war unterwegs mit einem Stipendium der Heinz-Kühn-Stiftung, das ist eine Stiftung des Landes NRW, die journalistische Recherchen in Entwicklungsländern oder wie bei mir zu Entwicklungsthemen unterstützt.
Du bist dann hingefahren für 6 Wochen. Wie bist du insgesamt aufgenommen worden?
Na, erstmal war es Katar relativ egal, dass ich da war. Also es ist so, dass, wie wir schon gesagt haben, sowohl Gastarbeiter als auch andere Leute andauernd ins Land kommen. Es herrscht da ein ziemlicher Trubel am Flughafen. Und dann muss man erstmal gucken, dass man mit diesem Land etwas klarkommt. Also ich war noch nie in der Region gewesen und ich musste mich erstmal an das Leben, im November waren es immer noch 35 Grad, vor Ort etwas gewöhnen.
Gab es irgendwas, also außer den hohen Temperaturen, das dich so beim ersten Blick schockiert hat?
Also was mich sehr verwundert hat und wo ich mich sehr umstellen musste, war eben der Punkt, dass zum Beispiel Fußgänger gar nicht geplant wurde. Man kennt das aus europäischen Städten, dass man sich eigentlich ohne Probleme als Fußgänger bewegen kann. Das habe ich da in Katar versucht. Das war ziemlich schnell, hat sich ziemlich schnell als Fehler herausgestellt, weil es eben eigentlich nur mehrspurige Schnellstraßen gibt ohne Bürgersteige und man bewegt sich eben einfach nicht zu Fuß, sondern man nimmt ein Taxi oder einen klimatisierten Wagen.
Du bist blond. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass du wahnsinnig aufgefallen bist, aber da gibt es ja noch diese Expats, ne?
Genau, also sozusagen im normalen Alltag kann man sich ganz gut in Katar bewegen, ohne dass man irgendwie auffällt. Es ist eben so, dass die Gesellschaft sehr klar geteilt ist. Es gibt eben einen großen Teil, in dem ich mich natürlich auch bewegt habe, wo sehr viele Expats und einige Kataris sich bewegen. Dann gibt es viele, viele Teile der Stadt, in denen auch wirklich nur Kataris mit ihren Familien hinter sehr hohen Mauern leben. Und dann gibt es eben noch sozusagen diese dritte Welt der Gastarbeiter. Und da ist es natürlich deutlich schwieriger reinzukommen und vor allem fällt man da natürlich erstmal ganz klar auf.
Dieser Umgang mit den Gastarbeitern, der ist ja tatsächlich ein sehr, sehr heikles Thema. War das schwer, da überhaupt zu recherchieren, an Gesprächspartnern Infos zu kommen?
Das war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen war das Thema, als ich da hingefahren bin, sehr, sehr präsent und sehr in den Medien. Und es gab jede Menge Leute, die sich vor allem aber außerhalb von Katar dazu äußern wollten. In Katar habe ich dann nach einigen Suchen einige Gesprächspartner aus der Wissenschaft gefunden. Die Silvia Pessoa haben wir unter anderem gerade gehört.
Und ist sie Katari?
Nee, sie ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für jemanden, der in Katar lebt. Sie hat, glaube ich, einen Pass aus Uruguay und den USA und lehrt eben dort an einer der amerikanischen Dependance einer Universität. Und solche Biografien gibt es eben viele. Mit Kataris, mit katarischen Behörden zum Beispiel reden, ist deutlich schwieriger über dieses Thema. Und letztendlich die engsten Kontakte zu den Gastarbeitern habe ich eben auch über Leute bekommen, die wirklich nur für ein paar Tage im Land sind, sich ganz gezielt um Gastarbeiter kümmern und dann wieder sozusagen in die sichere Heimat verschwinden.
Hattest du das Gefühl, dass die katarischen Behörden im Gegenteil sogar blocken, weil die da Angst haben, dass ihr Image beschädigt werden könnte, wenn da so ein deutscher Journalist kommt und recherchiert und dann was veröffentlicht?
Also wie gesagt, zu der Zeit, wo ich da war, war es wirklich noch eine sehr große Unsicherheit. Es gab da kurz vorher einige Berichte in englischen Medien vor allem, die das angestoßen hatten, das Thema. Es gab eine sehr große Unsicherheit und es war so ein bisschen die Unwissenheit der katarischen Behörden, wie damit zu reagieren war. Ich habe gemerkt, wenn ich da eine Zeit lang war, ich bin bei einigen Veranstaltungen immer wieder aufgetreten in diesen 6 Wochen, dann entsteht relativ schnell ein persönliches Verhältnis und es wird auch mit einem geredet. Wovor die katarischen Behörden Angst hatten, waren eben diese Journalisten, die ankommen, kurz in Arbeiterlager fliegen und am nächsten Tag wieder im Flieger nach Deutschland, USA oder wo auch immer sitzen, um dann einen möglichst schlechten Bericht zu verfassen.
Gut, das kann man ja sogar verstehen, ne? Weil das klingt nach ziemlich schlampiger Arbeit. Apropos Arbeitslager, du warst ja da haben wir die Atmo gehabt in der Sendung. Mhm. War das gar nicht möglich, mit den Menschen selbst, mit den Gastarbeitern zu sprechen?
Ich persönlich konnte direkt mit den Gastarbeitern tatsächlich nicht sprechen, zumindest mit den Bauarbeitern, die ja wirklich aus den einfachsten Verhältnissen auch in Indien kommen, die zum Teil Analphabeten sind und die natürlich nur ihre Sprache sprechen. Und da mussten mir tatsächlich einige Helfer, mit denen ich da vor Ort war, beim Übersetzen helfen.
Aber das heißt, du konntest nur mit Übersetzern, mit denen sprechen?
Genau, das ging schon in diesen einzelnen Situationen. Es waren tatsächlich, glaube ich, in 6 Wochen 2, 3 Begegnungen, wo ich ganz nah in diesen Arbeiterlagern dran war. Sonst hat man natürlich, das sind Leute sozusagen, die vielleicht nicht ganz so arm dran sind, Taxifahrer, Bedienung in Malls, in Restaurants, die natürlich auch alle aus fremden Ländern kommen und die dann meistens natürlich Englisch sprechen, weil das tatsächlich für die große Mehrheit in Katar die Arbeitssprache ist.
Und was für einen Eindruck hast du da gewonnen? Sind die verzweifelt? Leiden die sehr unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen? Nehmen die das bewusst wahr, wie schlimm das ist? Oder?
Also es war tatsächlich so, dass mir alle gesagt haben, es ist schlimm da. Sie wollen nach Hause. In der Regel waren sie für 2 Jahre da, sehen in der Zeit eben ihre Familie auch nicht. Das ist das, was sie tatsächlich am meisten vermissen. Also es wurde bei einer Taxifahrt, sobald man im Stau stand, sofort ein Handyvideo gezeigt von der Familie in Bangladesch. Sie sagten, in Dubai ist es besser. Das war das nächste Ziel für sie sozusagen. Aber es war eben völlig außer Frage, dass sie in ihrer Heimat einfach keine Möglichkeit haben, auch nur annähernd so viel Geld zu verdienen, obwohl es für uns sehr, sehr wenig Geld wirkt.
Könntest du dir vorstellen, länger als Journalist in Katar zu leben?
Auch das ist eine schwierige Frage. Es ist eine super spannende Situation da, weil eben durch die WM und durch diesen Bauboom und allem, was da passiert, das Land sich unheimlich schnell verändert und man unheimlich spannende Geschichten verfolgen kann. Es ist auf der anderen Seite eben eine sehr kleine und eine sehr geschlossene Gesellschaft und es wäre sicherlich eine relativ harte Zeit, da überhaupt mal ranzukommen.
Manuel Heckel war das über seine Recherchen rund um die für 2022 geplante WM im Arabischen Emirat Katar. Danke dafür und zum Abschluss darfst du dir in Sachen Musik noch was wünschen. Was soll ich für dich spielen?
Da hätte ich gerne ein Lied von den, da würde ich gerne 2 Weltmeisterschaften zurückgehen und hätte gerne das offizielle Lied zur WM 2006 hier in Deutschland. Und das ist Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht.
Warum willst du ausgerechnet das?
Ich habe das mal als Rückblick auf die WM in Brasilien sozusagen genommen. Da hat man sich ja gewünscht, dass sich einiges ändert, dass sich einiges dreht für die Menschen. Es ist vielleicht noch nicht passiert, aber vielleicht passiert es ja in der Zukunft.
Und hier kommt da jetzt Herbert Grönemeyer.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben.
Die Sternzeit heute geht jetzt langsam auf ihr Ende zu und mit der Sendung heute, da verabschieden wir uns in die Sommerpause. Mitte August sind wir dann zurück mit neuen Reportagen, mit neuen Reportern und mit neuen Themen.
Und bis dahin könnt ihr jede Menge Sternzeiten als Podcast im Internet nachhören. Zum Beispiel die von heute, Wirren um die Wüsten-WM, Katars Probleme mit dem Fußballtraum. Die alle findet ihr wie immer bei uns im Internet unter www.domradio-sternzeit.de.
Wir sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören, schon mal ein schönes Wochenende und dann einen schönen Sommer, schöne Ferien, was auch immer. Auf Wiederhören im August. Also alles Gute von
Manuel Heckel
und Hilde Regeniter. Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit